Jörg, kannst du uns mal ein bisschen erzählen? Wir haben im Vorfeld gearbeitet ein wenig und da ging es darum, also dass er unbedingt weiter gedruckt werden wollte. Und okay. Das
also ich wollte nur noch zu der Mundart was sagen, richtig stellen. Es ist bayerisch, aber es ist ein besonderer Dialekt aus Bayern, nämlich ein oberschwäbischer Dialekt, der sich nochmal unterscheidet von der Art, wie Herr Seehofer spricht zum Beispiel. Also es ist eine spezielle Mundart und die wird dort sehr gut und von allen Leuten gesprochen. Und der Brecht ist dieser Mundart auch verhaftet gewesen und hat die nie verleugnet. Es gibt ja viele, die kommen irgendwo her und sagen, oh, das ist provinziell und jetzt rede ich nur noch Hochdeutsch und verraten und verleugnen ihre ganze Herkunft dadurch und manchen geht es am Arsch vorbei, wie sie quatschen und manche benutzen das richtig absichtlich und färben ihre, müssen es gar nicht färben, sondern reden, wie sie es gehört haben und wie sie groß geworden sind. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass der Brecht also gerade anfing, berühmt zu werden mit dieser Drei-Groschen-Oper und auch mal sehr gut Geld verdient hat und dass er sehr darauf geachtet hat, dass seine Sachen verbreitet werden und gedruckt werden. Also er hat immer eine ganze Reihe von Leuten gehabt, die sich für ihn gekümmert haben, dass ein Verlag gefunden wird, dass das veröffentlicht wird. Er hat sozusagen da sogar darauf geachtet, die Art und Weise, wie seine Sachen gedruckt werden. Also sagen wir mal, er mochte nicht die klassischen Bücher mit Goldschnitt hinten, sondern er hat immer gesagt, seine Arbeiten sind Versuche. Er hat auch sein Leben lang dran gepopelt. Das ist auch was sehr Anstrengendes. Ja, dem war das nie gut genug. Also er hat dann Ding wieder gelesen, hat er wieder dran gearbeitet. Das nennt man Ausgaben dann letzter Hand. Also es war immer ein Werk, was in Bewegung war. Und diese Ausgaben, die er gemacht hat, die dann in Prag zum ersten Mal erschienen sind, das sind Hefte eigentlich, wie Paperback, wie dicke Schulhefte. Und da sind unter seinem Einfluss, seiner Auswahl nach, inhaltlich und thematisch Texte zusammengefügt und das sind wie Arbeitsbücher im Grunde. Also bloß keine Klassizität, aber Berühmtheit, an der lag ihm. Also eine Verbreitung und eine sehr sozusagen eine weite Verbreitung. Also nichts Elitäres, nichts Spezielles, sondern er wollte eigentlich gelesen werden. Deswegen sind seine Themen auch eigentlich von unten bis von einfachen, von Alltags- und normalen Problemen über sehr viel, über politische Probleme bis auch Bildungs- und Erziehungsprobleme und Themen. Also daran lag ihn und das ging gerade los. Und er hat also im Exil auch einen großen Teil seiner Kraft verwendet, dass seine Sachen, die er dort geschrieben hat, auch irgendwie Verbreitung fanden. Das war von diesem dänischen Haus da am Wasser. Ich war da auch da, das ist einmal, da könnte man schön in den Urlaub fahren, hätte man einen schönen Sommer, aber es ist, da sagen sich Fuchs und Hase gut nach. Also das war eine große Mühe und wir haben ja nicht diese, es gab ja nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten. Also sie haben unendlich viele Briefe geschrieben, viel telefoniert und so weiter. Und seine Infos kriegte er auf diese Weise über die große Politik und übers Radio. Also der war sehr vernetzt für die damalige Zeit, aber überhaupt nicht zu vergleichen mit eurer Vernetzung und wir sind keine Dichter oder unser. Ja. Also das ist ganz wichtig. Er hat an dieser Verbreitung seiner Arbeiten sehr gearbeitet und es lag ihm sehr dran und er war auch sehr streng und sehr strikt, also in Vertragsverhandlungen und so weiter. Er musste ja davon leben. Und das ist ihm eine Zeit lang gut gelungen, manchmal schlechter gelungen. Er hat etliche Freunde gehabt, die ihm auch geholfen haben. Und in diesem Dänemark, da war er ja lange Zeit, da hat er wirklich die großen Stücke geschrieben, wie wir es gehört haben, und eine große Menge Gedichte, die Alltagssachen reflektiert haben, aber auch die Politik und auch satirische Sachen über die Ereignisse in Deutschland. Der Hitler war sein Lieblingsfeind. Und den hat er immer in seinen Gedichten angepickt. Er hat ihn den Anstreicher genannt, weil Hitler war ja mal Maler und er wollte auch Maler werden, Kunstmaler und war also Anstreicher. Und er hat also von Dänemark aus eigentlich seinen Kampf weitergeführt und das an die entsprechenden Leute geschickt. Eine ganz wichtige Sache, also er hat sich nicht zurückgelehnt und hat nicht nur Fisch gegessen und Aquavit getrunken, sondern hat weitergearbeitet und hat versucht, Anschluss an die Welt zu halten. Das ist ganz wichtig. Und was unser Gedicht betrifft, das ist auch noch ein Aspekt. Das wäre schön, wenn er darüber auch nachdenkt. Er hat es in einem Zyklus von Kindergedichten oder Kinderliedern veröffentlicht. Also eigentlich ist das auch ein Kindergedicht. Was würde denn das bedeuten, wenn man das weiß? Das ist noch ein zusätzlicher Aspekt. Ihr habt jetzt sehr schön beschrieben, dass es mit seiner biografischen Situation korrespondiert, wenn ich aber sage, dieses Gedicht ist ein Kindergedicht. Was könnte denn das noch für eine Bedeutungsschicht haben oder für eine, was könnte da noch dahinter stecken? Also denkt darüber nochmal nach.
Na, wenn ich jetzt nicht genau die Geschichte von Brecht kennen würde und es als Kindergedicht lesen würde, würde ich es vielleicht für unschuldig halten oder erstmal so wie, Lessing hat es ja damals mit Nathan der Weise gemacht, er hat es als eine Geschichte verkauft und nicht als eine Anprangerung. Und das hat er ja auch gemacht. Er sagt, es ist ein Kindergedicht, dann lesen es vielleicht Eltern ihren Kindern vor und die Eltern verstehen die Meldung dahinter vielleicht.
Also hat was Gleichnishaftes auch, ne?
Vielleicht auch den Punkt, dass man sich das bildlich einfach besser vorstellen kann. Weil ich finde, wenn man das so liest, hat man Bilder von im Kopf. Und das Kinder setzen sich ja ganz oft immer gleich in Bilder um, sage ich jetzt mal.
Ja, was gibt es denn noch für einen Aspekt? Also ihr seid ja in der Obstgegend, da gibt es weniger Höfe als Plantagen, ja? Also ist das schon mal ganz etwas anders, ja?
Ich würde auch sagen, dass es sehr leicht geschrieben ist und daher auch sehr leicht verständlich und man auch schnell Empathie sozusagen für den Baum empfinden kann. Also den auch dann die Situation auch ein bisschen nachvollziehen kann, weil es einfach mit ganz leichten Worten ausgedrückt ist.
Er macht auf was aufmerksam, ja? Was noch? Was könnte noch für ein Gedanke hinterliegen?
Ja, Entschuldigung. Vielleicht, dass er, wenn er hier extra schreibt auf dem Hof und es sich so um Hinterhöfe handelt, die es ja in Berlin ziemlich oft gibt und so, dass er sich auch genau an die Zurückgebliebenen wendet, indem er halt Hof schreibt und nicht irgendwas anderes, wo der Baum keinen Platz hat.
Was denn mit den letzten beiden Versen? Was könnten die bedeuten in Bezug auf Kinder oder auf junge Leute?
Doch er ist ein Pflaumenbaum, man kennt es an dem Blatt.
Geht auch, ja?
Vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen weit hergeholt ist, aber Kinder sind ja auch immer sehr lernfreudig und die lernen ja auch im Kindergarten oder vielleicht auch noch in der Grundschule so, welche Blätter woher kommen, dass man vielleicht auch einfach seine Herkunft nicht vergisst. Wenn er sagt, man erkennt es an dem Blatt und dieses Blatt könnte auch das sein, was er schreibt. Und dass es trotzdem noch, sag ich mal, diese deutsche Herkunft hat, auch wenn es vielleicht so nicht direkt zu sehen ist, weil man weiß, das ist ein Blatt davon und das kommt daher und dann vielleicht der Herkunft so ein bisschen gespielt wird.
Vielleicht auch einfach, dass er bewusst den Pflaumenbaum gewählt hat, weil er einfach in Deutschland halt recht oft vorkommt oder irgendwie sich halt dabei was gedacht hat. Wo ihn auch Leute kennen. Also, dass er extra den Baum gewählt hat, der sich dort befindet, wo er quasi bekannt ist. Und man auch daher den Pflaumenbaum sozusagen gut kennt. Und damit ausdrücken will, dass die Leute ihn, also das halt so gleichsetzen möchte. Ja? Dieses, die Leute erkennen einen Pflaumenbaum in Deutschland, aber die Leute erkennen auch Brecht in Deutschland. Und vielleicht nicht so sehr, wie man ihn vielleicht im Exil kennen würde.
Der Baum hat ja keine Pflaumen und er hat ja auch keine Staatsbürgerschaft mehr. Aber dennoch ist er ja in Deutschland geboren und ist auch in Deutschland geblieben in dem Sinne. Und selbst wenn er dann keine Staatsbürgerschaft hat, ändert das ja nichts an der Tatsache. Dass man es auch noch so sehen könnte.
Ja, ist wunderbar. Kennt, ne? Er schreibt auch kennt, ne? Also, er hat immerhin, erkennt man ihn an Blatt, immerhin ist er ein Baum, ne? Also es geht auch um eine Art Bewusstsein, Selbstbewusstsein. Ja, der trägt da keine Früchte in dieser Umgebung, aber er ist ein Pflaumenbaum. Ja, obwohl er diese Erwartung nicht erfüllt. Das ist auch interessant. Also man kennt ihn. Also es ist auch ein Gedicht über Wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Ne? Das ist auch mit dem Gitter. Das ist so. Also die sind schon. Der Pflaumenbaum hat sich ja kein Gitter gebaut. Also da haben welche ein Gitter rumgebracht oder man hat ihn da reingesetzt und so. Und dann kriegt er das nicht, wofür er vielleicht angebaut wurde. Ja? Und dann ist es aber trotzdem einer.
Ich glaube auch, man muss sehr genau gucken. Also er ist da in Dänemark. Das ist ja schon etwas nördlicher hier als Werder. Ja? Das Klima ist schon ein bisschen anders. Und er steht da auf einem Hof. Er ist also auch noch umbaut. Also dass die Sonne da wirklich nicht hinkommt oder zu wenig hinkommt, ich glaube, das steht ganz eindeutig da drin. Nicht? Er hat zu wenig Sonne. Und das ist wieder sozusagen vielfach interpretierbar. Also im Norden hat man weniger lange Sonnenschein. Nicht? Objektiv ist das so. Und wenn da jetzt noch irgendwelche Mauern ringsrum stehen vielleicht, dann ist noch mal weniger Sonne da. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass so ein Pflaumenbaum gar keine Pflaumen trägt. Nicht? Denn der ist ja nicht mehr jung. Der müsste eigentlich welche treiben, treibt aber keine, weil er zu wenig Sonne hat. Also wir machen ein Gitter um einen jungen Pflaumenbaum,
zum Beispiel, damit die Schafe nicht rankommen und da dran fressen. Ja? Also man macht solche Gitter um solche Bäume, auch in Städten, habt ihr ja sicher schon oft gesehen, damit die Hunde da nicht ranpissen oder so und den kleinen Baum kaputt machen oder so, nicht? Macht man schon solche Gitter ringsherum, aber es scheint nicht zu reichen. Also es scheint irgendwie eine trostlose Situation doch zu bleiben, nicht? Also der kommt zu keiner Frucht. Und das ist, irgendjemand hat ja den mal gepflanzt, ist immer auch traurig. Also wenn man einen Baum pflanzt, ich habe jetzt schon mehrere gepflanzt, und dann wartet man immer, dass der mal, dass da mal was dranhängt, ein Apfel oder eine Pflaume oder eine Birne, und dann kommt da aber nichts. Das ist irgendwie nicht gerade erfreulich. Und er sieht das aus dem Fenster, oder er steht davor, der Brecht, da, alleine da an seinem Sund, an seinem Strand, da guckt da drauf und denkt, irgendwas ist da, was mich sehr bewegt, was mich irgendwie trifft. Ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Brecht ist nur 58 Jahre alt geworden. Die Abschnitte in seiner Emigration, das sind alles eigentlich relativ kurze Zeitabschnitte, mal im Vergleich zu Leuten, die heute 80 Jahre alt werden oder so. Er ist 58 geworden. Und auch die Zeit, die er dann in Ost-Berlin, also in der DDR noch hatte, war ganz wenig. Also es ist ihm, die Zeit ist ihm ziemlich durch die Finger geglitten. Und er sieht das irgendwie sehr oft in der Natur. Ja? Und er beschreibt das sehr, sehr, sehr genau. Ja? Also sozusagen dieses Bäumchen in Bezug auf sich.